Nächster Halt, Universität.
Willkommen in der ersten Folge des Podcasts 9b. Der Podcast ist produziert und moderiert vom Kim Lecture Recording der Uni Konstanz. Mein Name ist Leonie, ich studiere Literatur, Kunst, Medien jetzt im 8. Semester. Und heute geht es um Pornografie. Und dazu, zu diesem Thema, haben wir Frau Professor Dr. Hönig eingeladen. Hallo Frau Hönig, wie geht's Ihnen heute? Vielleicht können Sie sich einmal kurz vorstellen.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich über die Einladung. Das Professor muss man streichen, nur den Doktor. Ah, ist nicht schlimm. Ja, ich bin im Fachbereich Philosophie hier in Konstanz schon seit ein paar Jahren und ich bin vor allem zuständig für das wissenschaftliche Arbeiten, die Einführung ins wissenschaftliche Schreiben, ins philosophische Schreiben, wie das früher hieß. Ich komme eigentlich aus der theoretischen Philosophie, mache aber auch sehr viel praktische, so politische Philosophie, und Pornografie ist ja ein Thema, was in diesen Bereich Sozialphilosophie, politische Philosophie, Moralphilosophie reingehört. Interessiere mich aber auch immer noch sehr für Sprachphilosophie. Da gibt es einen Strang in der Pornografie, die das so analysiert. Und ein zweiter historischer Schwerpunkt ist Antike. Mhm.
Und Sie haben ja im Wintersemester 2017, 2018 ein Seminar angeboten zu Pornografie, weshalb wir jetzt auch direkt übergehen zu vielleicht den Grundinformationen, was Pornografie angeht. Also meine erste Frage jetzt wäre mal, wie Pornografie überhaupt entstanden ist oder seit wann es sie gibt.
Das ist wahrscheinlich eine der unbeantwortbaren Fragen, wie sie entstanden ist, kann ich, also weiß ich nicht, bin keine Historikerin, kann ich nicht sagen. Ja. Aber was man sagen kann, ist, es gibt sie einfach immer schon.
Ja.
Also wir haben Zeugnisse von griechischen, antiken griechischen Vasenmalereien, die in, und jetzt muss man eben vorsichtig sein, in unseren Augen ganz klar pornografisch sind, die Darstellungen. Also das geht schwarzfigurige und rotfigurige Vasen, das geht bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Es gibt präkolumbianische Terrakotten, die auch in unseren Augen klar pornografisch sind. Wir haben indische Reliefdarstellungen, die in unseren Augen, und jetzt, ich sage immer in unseren Augen, das Problem ist, dass wir nicht genau wissen, in welchem Kontext dieses, ich nenne es mal Material, produziert und rezipiert wurde. Ja. Und es könnte eben teilweise auch sein, dass es in einem kultischen Kontext rezipiert oder benutzt wurde. Und dann wäre die, also die Benennung als Pornografie problematisch oder auf jeden Fall nicht mehr so eindeutig. Ich vermute aber, also, dass diese griechischen Vasenmalereien oder das, was wir davon noch haben, dass das schon pornografische Funktion erfüllte.
Mhm. Ja, also laut unseren Recherchen, wir haben auch so herausgefunden, dass es eben bis zum Zerfall des Römischen Reiches und das, wo dann das Christentum eben erstarkt ist, dass also ab dem Zeitpunkt, ab dem Erstarken des Christentums, wurde die Sexualität aus der Öffentlichkeit verbannt. Und davor war es eben auch ganz normal und alltäglicher Teil, auch in der griechischen Antike zum Beispiel, vom Alltag. So, das haben wir jetzt zumindest auch mal irgendwie rausgefunden, dass das auch sehr viel mit dem Christentum zu tun hatte, dass es dann verbannt wurde aus der Öffentlichkeit und es eben dann keine pornografischen Darstellungen mehr so gab.
Das weiß ich nicht. Ich frage mich, ob was wurde genau aus der Öffentlichkeit verbannt? Würden Sie nicht einen Unterschied machen zwischen Pornografie und Sexualität?
Ja, schon. Aber dem, was ich weiß, wurde zum einen eben die Darstellungen von Sexualität aus der Öffentlichkeit verbannt und zum anderen auch eben, also es ist schon stark tabuisiert. Und dadurch, dass pornografische Inhalte ja was mit Sexualität zu tun hat, wurde das eben auch weitgehend versucht nicht zu thematisieren. So.
Ja, also ich stimme zu, dass das Christentum sexualfeindlich ist. Ich meine, das ist irgendwie ein Gemeinplatz, ja, und dass es da ein Problem gibt.
Ja.
Oder dass das die christliche Lehre ein Problem mit gelebter Sexualität hat. Aber wenn wir jetzt rein vom Begrifflichen her uns das anschauen, woher kommt eigentlich das Wort Pornografie, ja, dann kommt das eben von Pornoein oder Porneia. Und das heißt Hure oder Hurerei, Dirne, Ehebruch, Unzucht und so weiter. Was da aber im Wort drinsteckt, im Griechischen, ist das Pernami. Und Pernami heißt kaufen. Also haben wir es doch eigentlich mit dem Umfeld Prostitution zu tun. Und ich vermute, dass dadurch jetzt diese also eben, ich bin keine Historikerin, ja. ich weiß ja. es nicht, aber ich vielleicht müsste die historische These so lauten, dass Prostitution bis Römisches Reich, Beginn des Christentums, überhaupt kein so großes Problem war, wie ja. es dann im Christentum war.
Ja.
Während das Pornografische ja nochmal was anderes ist als Prostitution.
Okay,
oder?
Dann haben wir ja auch jetzt eigentlich schon so die, zumindest die sprachliche Definition von Pornografie. Jetzt würde mich noch interessieren, was Pornografie denn für Sie jetzt bedeutet. Also wie würden Sie Pornografie definieren, weil jetzt hatten wir ja gerade schon so ein kleines Definitionsproblem. Was ist es eigentlich so? Was sind pornografische Inhalte?
Ja, auch das ein weites Feld. es gibt diesen Spruch von dem Richter Potter Stewart von 1964, als es darum ging, einen Film zu beurteilen, ist er pornografisch oder nicht. Das waren übrigens Les Amants von Louis Malle. und der ist nicht pornografisch. Und der sagte, I know it when I see it. Das machte dann die Runde in der Literatur. Wie Pornografie genau zu definieren ist, ist ein Streitpunkt. Also ja. das ist einfach, es ist wahnsinnig schwierig. Es hat irgendetwas mit der Darstellung von Sexualität zu tun. Es hat irgendetwas damit zu tun, dass beim Rezipienten Erregung, sexuelle Erregung erzeugt werden soll. Und ab da gehen ja. die Meinungen auseinander. Also was man vielleicht sagen kann oder festhalten kann, man muss es abgrenzen von den Erotika. Und innerhalb des Pornografischen wird harte, jetzt im deutschen Sprachraum, harte gegen weiche Pornografie abgegrenzt. Also die harte wäre dann in Verbindung mit Gewalt oder Gewaltdarstellung. Und im US-amerikanischen Kontext machen die eine Dreifachunterscheidung. Und zwar unterscheiden sie zwischen sexually violent material, non-violent but degrading, also herabwürdigendes material, and material that is neither violent nor degrading.
Okay.
Also eine Dreifachunterscheidung. Und ich ja. vermute, dass die dritte, dass da die Erotika zugeordnet werden. Mhm. Und wenn wir über das sprechen, was bei Pornografie problematisch ist, dann meinen wir eigentlich immer die harte oder eben das sexually violent, unter Umständen auch degrading material. Das kommt dann mhm. auf den Standpunkt drauf an. Also die Feministinnen sind natürlich der Meinung, dass also aus der feministischen Sicht habe ich jetzt den Eindruck, gibt es keinen Pornografiebegriff, der nicht die Herabwürdigung der Frau gleichzeitig beinhaltet, weil das oder Gewaltdarstellungen an und mit Frauen, weil das alles andere für sie dann nicht mehr unter den Pornografiebegriff mhm. fällt.
Ja, ja.
Aber was eine allgemeine, also in mir ist
ja,
keine,
ist
es gibt Versuche, das ja. zu definieren, ja. aber eine allgemein gültige oder eine, auf die sich alle geeinigt haben, gibt es nicht. Also ich ja. könnte Ihnen jetzt die Definition von Alice Schwarzer aus 87-90, Pornografie ist, wenn die Erniedrigung der Frau, das ist das Entscheidende, sexualisiert, dargestellt und propagiert wird. Mhm. Okay.
Ja.
Das ist der feministische Pornografie-Begriff.
Die Alice Schwarzer ist ja auch Teil der Porno-Bewegung in Deutschland gewesen in den 80er Jahren. Vielleicht können wir da jetzt mal rübergehen zur Porno-Bewegung eben, weil, also wie Sie gerade schon gesagt haben, hängt es auch sehr davon ab, aus welchem Standpunkt heraus man eben Pornografie betrachtet oder eben von den kulturellen, moralischen und historischen Gegebenheiten, wie man diesen Terminus definiert. Und die Porno-Bewegung hat natürlich eben, zum Beispiel, wie Sie jetzt gesagt haben, Alice Schwarzer, die haben ja eben auch einen Gesetzesentwurf eingereicht, wie man pornografisches Material regulieren kann. Und da wäre jetzt so ein bisschen auch meine Frage, was die Porno-Bewegung in Deutschland so ausmacht oder Also für was hat die sich denn eingesetzt?
Alice Schwarzer hat sich dafür eingesetzt, auf dem Gesetzesweg über, wenn ich mich richtig erinnere, nicht über das Strafrecht, sondern über das Zivilrecht, Pornografie, also, okay, es ist kompliziert, aber wenn man Pornografie über den juristischen Weg angehen will, hat man sich, glaube ich, schon darauf festgelegt, dass ein Schaden entsteht durch Pornografie.
Ja.
Das ist ja noch, das müsste man ja zuallererst diskutieren. Ja. Okay, also man hat sich darauf festgelegt, dass ein Schaden in irgendeiner Form entsteht. Wenn der Schaden über die Gewaltschiene läuft, ist klar, dann haben wir das Strafrecht, dann ist es eigentlich schon geregelt. Wenn ich jetzt aber sage, das Entscheidende an Pornografie ist die Erniedrigung und die Unterordnung und die Subordination, dann kann ich das nicht mehr über das Strafrecht machen. Und was Alice Schwarzer gemacht hat, also so habe ich das Ganze aus dem Abstand von auch wieder um 40 Jahren oder 30, 40 Jahren dann angeschaut, sie hat meines Erachtens einen neuen Begriff eingeführt in die Debatte, nämlich die Würde der Frau. Und das war das Neue. Und dass man über den zivilrechtlichen Weg irgendwie einklagen hätte können,
ja.
Oder das war dann die Hoffnung, es ist ja nicht zustande gekommen, dass man sich in seiner Würde verletzt fühlt durch pornografisches Material. Selbst wenn man selbst nicht beteiligt ist oder nicht betroffen ist. Und juristisch gab es eine riesige Debatte dann. Juristisch hat sich das als sehr, sehr schwierig herausgestellt, weil die Frage war, ob man jetzt ein neues Rechtsgut definieren soll namens Würde der Frau.
Okay.
Und ob die bestehenden Gesetze nicht irgendwie ausreichen. Und ja, das Ganze ist dann nicht zustande gekommen.
Ja, das hängt ja dann noch, also dann würde Alice Schwarzer quasi Pornografie als Angriff auf die Würde der Frau verstehen, oder?
So könnte man es sagen, ja.
Eigentlich im Sinne von, dass sozusagen die Erniedrigung der Frau, selbst wenn man sie nur im pornografischen Material sieht, dann übertragen wird auf alle Frauen. Also
genau,
diese Verbindung gezogen wird.
Und das ist das Problematische daran, oder?
Ja.
Also man kann es einfach nicht machen, ja.
Ja.
Beziehungsweise man muss die Betroffenheit dann juristisch nachweisen. Und wie macht man das?
Ja.
Dass ich an irgendeinem Sexshop vorbeigehe und da irgendwelche Darstellungen sehe und sage, oh, da entsteht jetzt aber ein Schaden bei mir. Ich sage nicht, dass der Gedanke völlig abwegig ist, er ist nur juristisch schwierig.
Ja, das stimmt. Also so, was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass es eben auch keine Auswirkungen auf die Pornografieindustrie hatte überhaupt, diese Pornobewegung. Also das Sämtliche, da gab es, glaube ich, auch noch einen weiteren Gesetzentwurf von jemand anderem, aber dass das alles eben auch gar nicht durchgekommen ist, weil man eben nicht nachweisen konnte oder das halt vielleicht auch viel zu breit gefasst war, dieses Würde der Frau, was ist denn das jetzt genau? Also deswegen ist da auch letztendlich ja nichts passiert dann in der Pornografieindustrie, soweit ich das jetzt gesehen habe.
Auch schwierig zu kontrollieren. Also gerade jetzt heute, wir sind ja noch einen Schritt weiter als damals 1987, 90. Ja. Mit dem Internet, das hat ja völlig neue Ausmaße angenommen. Früher konnte man noch die Vertriebskanäle von Pornografie, die konnte man irgendwie kontrollieren.
Ja.
Und das Jugendschutzgesetz, das gilt immer noch und das greift auch. Ja, also das ist, weiß ich nicht mehr auswendig, aber das ist geregelt, welcher Paragraph das ist. Ne?
Ja.
Verbreitung pornografischen oder gewalttätigen Materials an Jugendliche unter 18 ist verboten.
Ja.
Aber wenn sie den Vertriebskanal überhaupt nicht mehr kontrollieren können, und so weit sind wir jetzt.
Ja.
Dann haben wir ein Problem ganz anderen Ausmaßes.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, da gibt es ja auch, das kann man ja auch gar nicht mehr so ganz genau kontrollieren. Also da gibt es, glaube ich, auch sehr viel ungewollte Konfrontation eben im Internet dann mit diesen Materialien, die, wie Sie gerade schon gesagt haben, also ich glaube, wenn man da als junger Mensch ins Internet geht, dann wird man da schon recht schnell mit so Materialien konfrontiert.
Mhm.
Ja. Weil Sie jetzt von der gerichtlichen, also wie man das gerichtlich eben durchsetzen kann, wie ist es denn in den USA? Weil da gibt es nämlich ja auch, machen die das über den First Amendment, also die Ausdrucksfreiheit und den 14. Amendment, was nach Gleichheit fordert. haben die das ja darüber versucht zu regeln. Also es gab ja auch eine Pornobewegung in den USA, muss ich jetzt vielleicht noch dazu sagen. Und weil da wollte ich jetzt fragen, wie die das da eben versucht haben zu regulieren.
Ja, da gab es, also Alice Schwarzer hat sich meines Wissens daran auch orientiert mit ihrem Gesetzesentwurf an diesem Entwurf für eine Stadtverordnung in Minneapolis von Catherine MacKinnon und Andrea Dworkin.
Ja.
Und also Alice Schwarzer hat sich daran orientiert und die haben ebenfalls versucht, auf dem Verordnungsweg verbieten zu lassen. Das ist aber eine separate Geschichte.
Okay.
Die Debatte in den USA läuft, wie Sie gesagt haben, über das erste Zusatz, den ersten Zusatzartikel und den 14. beziehungsweise über den Anti-Discrimination Act. Der erste Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten garantiert Redefreiheit. Und also man redet dann vom Obszönitätsparadigma beziehungsweise vom Diskriminierungsparadigma, innerhalb dessen Pornografie verhandelt wird. Mhm. Wenn man der Meinung ist, Pornografie oder pornografische Darstellungen stellen eine Art von Meinungsäußerung dar, dann kann man sie schützen über den Zusatzartikel zur Meinungsfreiheit. Also dann kann man gegen ein Verbot von Pornografie argumentieren, weil man sagt, es handelt sich um freie Meinungsäußerung.
Ja.
Wenn man der Meinung ist, über pornografische Darstellungen wird etwas nicht nur dargestellt, sondern es geschieht etwas in der Gesellschaft oder in der Wirklichkeit, dann ist man bei einem anderen Verständnis dessen, auch wie Pornografie wirkt und was es ist.
Mhm.
Und das heißt, Pornografie ist ein Handeln, das stellt ein Handeln, ist ein Tun dar. Und dann könnte man über die Antidiskriminierungsschiene gegen Pornografie vorgehen. Das ist einfach... Also dass das in den USA so läuft, die Diskussion oder so gelaufen ist, hat was mit der Verfassungslage dort zu tun und mit auch geschichtlich natürlich so. Also wir reden jetzt eigentlich immer, das muss man dazu, wir reden immer über diese harte Pornografie und über die Gewaltpornografie, wo die meisten Leute vermutlich einverstanden wären, dass es da ein Problem gibt. Aber seit den 1968, spätestens seit 1968, ist eine liberale Gesellschaft nicht mehr oder möchte nicht mehr explizites sexuelles Material als obszön verbieten lassen.
Mhm.
Und diese eben Obszönitätsdebatte, oder die beruft sich dann, also, oder wenn man es so sieht, beruft man sich auf den Artikel zur Meinungsäußerungsfreiheit. Und ja, das ist, aber das hat historische Gründe. Also ich glaube, wir müssen dann nochmal genau sagen, worüber reden wir?
Ja,
welche Art von Pornografie, wenn wir was genau wissen wollen.
Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, wir sprechen jetzt hier vor allem von heterosexueller Mainstream-Pornografie und, wie Sie schon gesagt haben, eben über Pornografie, wo tatsächlich auch, also die schon auf eine, also, naja, gewalttätige Art und Weise, also, aber ich würde sagen, das ist ja schon auch sehr viel integriert in auch so den Pornografie-Materialien, die man jetzt so allgemein sieht, finde ich, ist die, also Unterdrückung der Frau oder dass die Frau eben immer so zu einem Sexualobjekt gemacht wird, finde ich, sieht man schon auch sehr viel in der, was ich jetzt als Mainstream-Pornografie bezeichnen würde. Wenn ich jetzt auf eine Seite gehe, die Pornos anbietet, dann würde ich, glaube ich, schon sehr schnell Filme finden, in der Frauen degradiert werden. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt von solchen Materialien, auf die man schnell zugreifen kann, aber wo man eben auch, also schon auch die Frau als Sexualobjekt sieht. So.
Mhm. Und die Frage ist, ist das ein Problem?
Ja, genau, genau. Hat das tatsächlich auch Auswirkungen auf die Gesellschaft? Oder kann man diesen Schluss jetzt ziehen, den vielleicht Alice Schwarzer dann zieht, im Sinne von, wenn ich da jetzt eine Frau habe, die unterdrückt wird, kann ich dann auch, habe ich dann reale Folgen für alle Frauen auf dieser Welt? Oder eben, ich glaube, sie geht schon auch stark von einem männlichen Konsumenten aus. Also hat der dann eben, sobald eine Frau auf diesen Konsumenten stößt, erfährt sie dann genau diese Degradierung wieder. Also dass es eben auch Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Oder vielleicht auch eben nicht. Vielleicht kann man ja auch, ich weiß nicht, es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von, was jetzt die Lust anregt und was die Lust nicht anregt. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt über mich spreche, dann finde ich das teilweise sogar auch anregend, wenn ich jetzt sehe, wie Frauen gefesselt werden. So, meine Lust wird da teilweise auch angesprochen. Das heißt, so ganz falsch finde ich das aus meiner Perspektive gar nicht so doll. Vielleicht ist die Frage, ob halt die Frauen dann tatsächlich in der Produktion auch degradiert werden oder Männer.
Gut, das sind auch, glaube ich, zwei Fragen. Mhm. Also das eine ist, man muss auf jeden Fall unterscheiden zwischen der Darstellung von etwas und der Sache selbst. Ja.
Ja.
Und dass die Darstellung von etwas, was man, wenn es einem selber passieren würde, ablehnen würde, trotzdem Lust erzeugen kann, das ist eine Sache.
Genau.
Und darüber kann man psychoanalytisch reden oder man kann anders darüber reden, aber das ist sozusagen das eine. Ob die Darstellung von etwas, was man selber nicht unbedingt erleben möchte, bei anderen Konsumenten dieser Darstellung einen Nachahmungseffekt hervorruft. Das ist die entscheidende Frage, oder?
Ja.
Oder das war auf jeden Fall die Frage der Feministinnen.
Ja.
Und da sind wir bei den Kausalitäten bzw. der Kausalitätsrichtung. Die Frage ist, also den dritten Aspekt, den Sie eingebracht haben vorhin, den können wir aber ganz, glaube ich, ganz schnell erledigen, ist, wie liest man jetzt die Produktion von Pornografie? Mhm. Also wir können sagen, Pornografie ist ein Realgeschehen. Was ist jetzt da die richtige Analyse, wenn Schauspieler Gewalt, sexuelle Gewalt darstellen?
Mhm.
Haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, das ist das Produkt, ist dokumentarisch.
Mhm.
Und dann hat dort auf dem Set, ich sage jetzt mal Filmset, eine Vergewaltigung stattgefunden, dann wäre es strafrechtlich relevant.
Ja.
Oder wir können sagen, das Produkt ist Fiktion und dann wurde Gewalt gespielt.
Mhm. Ja.
Ja. Schon da scheiden sich irgendwie die Geister. Also einige Feministinnen sagen, was in der Pornoindustrie passiert, ist auch nicht gut.
Ja.
Und dann gab es Initiativen, die Pornografieindustrie von innen reformieren und, oder Gewerkschaftsbildung.
Ja.
Ist alles wahnsinnig schwierig, weil prekäre Verhältnisse, weitgehend kein, in Anführungsstrichen, anständiges Gewerbe und so weiter.
Ja.
Die sind schwierig, gewerkschaftlich zu organisieren
und
so. Also das ist problematisch. Und jetzt ist die Frage, wenn ich sage, okay, ich lese das fiktional.
Mhm.
Ich sage, ich habe Darstellung von sexualisierter Gewalt. Das ist aber eben Darstellung von sexualisierter Gewalt und nicht sexualisierte Gewalt selbst. Dann müssen wir auf die Rezeptionsseite gehen und uns fragen, was passiert da? Bewirkt das einen Nachahmewunsch und einen Nachahmeeffekt?
Ja. Ja, wir sind bei der Recherche auf ein Zitat gestoßen, tatsächlich von einem Serienkiller namens Robert oder Ted Bundy. Der hat zwischen 1974 und 1978 mindestens 30 junge Mädchen vergewaltigt und auch teilweise getötet. Und der hat die Aussage getroffen, Porn made me do it. Und da ist, finde ich, kommt sehr stark durch eben dieses. Also dieses Zitat ist meiner Meinung nach dann schon irgendwie auch ein Beweis, oder das wäre jetzt die Frage, also dafür, dass pornografisches Material oder pornografische Filme, die Inszenierung vielleicht von diesen Sexualakten einen realen Effekt hat.
Gut, aber das ist ein Einzelbeispiel und ja. Es wurde ja auch kritisiert. Also anhand ja. des Einzelbeispiels lässt sich die Kausalität nicht ablesen. Ja. Und Judith Butler hat darauf hingewiesen oder ganz klar gemacht, das ist kein Imperativ, die pornografische Darstellung. Die, ja. die sagt nicht, tu das, ja. sondern sie stellt das dar und das Ziel ist eben, sexuelle Erregung oder sexuelle mhm. Lust hervorzurufen beim Rezipienten, aber nicht, denn für die Botschaft an den Rezipienten ist nicht, tu das.
Ja.
Das ist die Frage, ja. ob es trotzdem irgendwie mhm. Tu das, beziehungsweise ich, ja, inwiefern das
ein Handlungsaufruf noch, überhaupt.
Ja, also. Ja, ein Handlungsaufruf oder mhm. vielleicht sollte man eher sagen, inwiefern das normierend wirkt.
Mhm.
Also
vielleicht auch inwiefern man das internalisiert, diese Bilder.
Ja, da brauchen Sie noch, dann brauchen Sie aber noch andere Theorien dazu. Da brauchen mhm. Sie Lerntheorien dazu, ja. ja. Rezeptionstheorien, das ist alles ja. nicht so einfach. Ja. Die meisten Leute machen einen Unterschied zwischen der Darstellung von Gewalt und der Gewalttat. Und es gibt genügend Filme mit brutalster Gewalt ja. und niemand geht raus aus dem Kino und schneidet dann jemandem die Kehle durch. Ja?
Ja.
Also braucht es einfach mehr dazu. Darum ja. ist diese Kausalitätsdebatte so schwierig.
Ja.
Aber die Frage ist, ich kann sie vielleicht so stellen. Also die These wäre ja, Pornografie ist expressiv für eine bestimmte, nämlich sexistische und oder patriarchale Gesellschaftsordnung.
Ja.
Und das wäre jetzt die These, sie ist performativ insofern, als sie ein Mittel ist, diese Gesellschaftsordnung oder Gesellschaftsstruktur aufrechtzuerhalten.
Mhm. Ja.
Indem sie ein Bild von Sexualität vermittelt, bei dem Männer, ich sag's mal plakativ, Männer oben, Frauen unten
ja.
sind. Und trotzdem ist auch das immer noch nicht so einfach. Also es ist einfach nicht klar, ob die Darstellung von Unterwerfung und Unterordnung die Ursache von Unterwerfung und Unterordnung im realen Leben sind. Also ich brauche da einfach mehr dazu, ja. wenn ich sowas behaupte.
Ja.
Also analog dazu eben ist die Darstellung von Gewalt auch eine Ursache von Gewalt.
Ja.
Vielleicht irgendwie so ein Gewöhnungseffekt, sowas könnte ja. man sagen.
Ja.
Und dass die beinahe unbeschränkte Verfügbarkeit
ja.
übers Internet von pornografischem Material
ja.
Bei Jugendlichen ein verzerrtes Bild von wie funktioniert Sexualität hervorruft. Also ich kann es nicht beweisen,
ja.
aber es scheint irgendwie keine völlig abwegige These zu sein.
Ja.
Aber das ist was für die Sozialwissenschaftler und genau das nachzuweisen ist wahnsinnig schwierig.
Ja,
ja, in empirischen Studien zur Erfahrung von sexueller Gewalt von Jugendlichen, die in den USA gemacht wurden, gab es eine relativ hohe Prozentzahl von Jugendlichen, die gesagt haben, sie haben schon mal Erfahrung von sexueller Gewalt gemacht und dazu sagt Naomi Wolf, die gewalttätige sexuelle Bilderwelt hat eine Generation junger Männer geprägt, die Frauen vergewaltigen, ohne zu wissen, was sie tun. Und das Problem ist, es wird von beiden, also diese Art von Sexualität, die dann da miteinander haben,
ja.
von beiden als normal, als etwas Normales gesehen. Und das ist natürlich schon bedenklich.
Ja, das stimmt. Und wir haben es ja auch, also es gibt ja schon vielfältige Arten von Pornografie, aber gleichzeitig jetzt, was das Verhältnis von Mann und Frau angeht, eine sehr einseitige Darstellung des Ganzen, was ja dann jetzt auch in dem Zitat zum Vorschein kommt, eben, dass man diese Formen, die man da sieht, irgendwie internalisiert und dann gar nicht mehr schon merkt, dass was daran jetzt überhaupt vielleicht schädlich sein könnte.
Oder vielleicht, so, wenn man seine Sexualität eben erst entdeckt. Das, ja, ist ja bei Jugendlichen,
ja, genau,
man weiß es ja noch nicht. Ja? Und dann kriegt man da sowas vorgefühlt und denkt, oh, ah, so macht man das oder so wird es gemacht.
Ja.
Okay, wir sprechen aber immer nur über diese Mainstream,
ja,
ne?
Ja, das ist
Pornografie, das ist wichtig, ja.
Ja. Ja, genau. Und vor allem auch meistens jetzt also heterosexuelle Mainstream-Pornografie, würde ich noch hinzufügen.
Genau.
Ja, das stimmt. Ich habe auch hier noch eine Studie, haben wir noch rausgefunden, unter anderem, die eben, also in skandinavischen Ländern 1800 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 20 Jahren untersucht hat. Und da kam eben raus, dass Jugendliche im Schnitt mit 11,4 Jahren zum ersten Mal mit Pornografie in Kontakt kommen. Wo man eben nochmal merkt, dass es schon auch sehr früh schon passiert, dass man das sieht, bevor man vielleicht eben auch schon selber überhaupt erst seine eigene Sexualität erkundet hat. So.
Ja.
Und naja, dadurch, dass jetzt die Porno-Kampagne, die jetzt vielleicht ja schon irgendwo zum Ziel hatte, pornografisches Material teilweise aus dem Internet zu verbannen oder zu verbieten, aber da diese Kampagne jetzt 35 Jahre lang circa keinen Einfluss hatte, ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie kann man denn irgendwie diese, also Unterdrückung der Frau oder die Darstellungen oder wie kann man das trotzdem irgendwie Pornografie zu einem besseren hin verändern? Und da gibt es jetzt die feministische Pornografie, die sich eben darauf fokussiert, dass die Lust von allen im Fokus steht und dass es eben mehr Diversität gibt. Also dass es nicht nur so irgendwie der Mann reduziert wird auf ein Dauerständer, sag ich jetzt mal, und die Frau auf ein Sexualobjekt, sondern dass da versucht werden, eben diverse Formen von Sexualität auch darzustellen. Erika Lust ist da auch eine der Pionierinnen. Erika Lust ist auch eine Pionierin feministischer Pornografie und die dreht feministische Pornos in Barcelona, wo es eben viel auch darum geht, dass Frauen auch mal die Produzentinnenrolle einnehmen können und nicht nur eben Darstellerin oder für Kostüm oder Maske verantwortlich sind, sondern dass sie auch leitende Funktionen einnehmen in der Pornografieproduktion und eben auch gleichzeitig die Pornografie an sich diverser gestaltet wird. Also ich habe sogar gelesen, dass sie eine Internetseite hat, wo sie verschiedene Leute eben ihre sexuellen Vorlieben reinschreiben können und dann daraus macht sie dann immer jeweils ein kleines Filmchen, also wo dann eben auch ein bisschen noch die KonsumentInnen mit eingeschlossen werden. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Art und Weise, wie man dann vielleicht doch versucht, das Formen zu finden, wie das eben nicht so degradierend ist, die Darstellung. Dass man da eben auch, wenn man es halt nicht verbieten kann, dass man zumindest versucht, irgendwie das breite Feld des Internets ein bisschen mehr zu füllen mit so diversen Angeboten.
Also wenn ich mir das nur rein quantitativ anschaue, dann bin ich da skeptisch. Quantitativ spielt das überhaupt keine Rolle. Der feministische Porno, ja. Gegenüber dem Mainstream-Porno, der absolut verfügbar ist. Radikal-feministische Gegenthese von Catherine MacKinnon unter anderem, aber auch noch andere. Es gibt keine befreite Sexualität unter den Vorzeichen des Patriarchats. Es gibt in einer sexistischen Gesellschaft, und jetzt ist natürlich die Frage, stimmt die Gesellschaftsdiagnose, aber es gibt in einer sexistischen Gesellschaft keine authentische weibliche Sexualität. Und jetzt machen Sie mal einen feministischen Porno. Ich habe jetzt gerade Advocata Diaboli gespielt, ja.
Nee, das stimmt, da haben Sie recht. Also das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht auch eine Frage an unsere HörerInnen, was da wieder die Meinungen so sind, weil ich finde das also schwierig, jetzt so zu sagen, ob man dadurch irgendwie, ob man das irgendwie verändern kann oder ob es eben einfach eine Gesellschaftsstruktur gibt, die das verbietet oder die das gar nicht möglich macht.
Sie haben im Laufe des Gesprächs auch gesagt, dass Sie durchaus sich nicht völlig angewidert oder abgeturnt fühlen durch bestimmte Formen von Darstellungen.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wie man das analysiert. Ja? Gibt es sowas wie ein universelles, gibt es sowas wie eine universelle erotische Struktur, eine menschlich-erotische Struktur und die würde beinhalten, dass Weibliches und Männliches sich auf eine bestimmte Art und Weise zueinander verhalten. Das ist die eine Variante. Und die andere wäre tatsächlich, wir sind in unserem Geschlechterschema dermaßen verhaftet und das ist dermaßen verkrustet, dass der Zugang zu dem, was authentische weibliche Sexualität sein könnte, gar nicht offen ist. Mhm. Und dann wäre dann eben auch ein sogenannter feministischer Porno nur eine andere Art, aber auch trotzdem eine Wiederholung, weil das Gegensprechen ist ja abhängig von dem Sprechen, wo es dagegen spricht. Ja, das ist ja nichts Authentisches. Mhm. Das wäre eine Wiederholung mit negativen Vorzeichen oder wie auch immer dessen, wie die Mainstream-Pornografie Sexualität und das Verhältnis der Geschlechter definiert. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich stelle das einfach auch so als ja. Diskussionsanregung in den Raum.
Da frage ich mich jetzt als Frau irgendwie auch ein bisschen dann, ob für mich, wenn ich in solchen patriarchalen Strukturen lebe, die verinnerlicht habe, würden Sie dann auch sagen, also für mich ist dann auch keine authentische Auslebung meiner Sexualität möglich? Oder haben Sie das jetzt nur auf pornografische Filme bezogen? Weil es klang jetzt schon erstmal so, als wäre dann für mich persönlich, dadurch, dass ich das so verinnerlicht habe, kann ich meine Sexualität eigentlich gar nicht authentisch ausleben.
Also die radikal feministische Position würde das behaupten, okay. Ja, dass das alles verschüttet ist.
Aber das würde ja gleichzeitig dann auch die Frau in so eine permanente, in Anführungsstrichen, Opferrolle, aus der sie nicht mehr rauskommt, stecken.
Ja. Ja.
Was ich auch ein bisschen problematisch finde.
Ja, da haben Sie recht. Das ja. ist nicht das Ziel.
Ja.
Da ist die Frage, wie kann man damit umgehen? Ja.
Ja.
Aber es war ja nur als Kritikpunkt ja. Gedacht, sozusagen, dass es eine gute Strategie zu sagen, okay, wir lassen Frauen Pornos machen ja. und versuchen alternative Formen der Darstellung, vor allem aber eben dieses Weg von der Fokussierung auf die Lust des Mannes, ne, und hin zu einer Fokussierung auf die Lust der Frau. Das ist sicher eine gute Strategie, aber die kritische Frage bleibt, ist das authentisch? Und es gibt Kritiker von feministischen oder weiblichen Pornos, die dann sagen, Kuschelsex, das hat überhaupt nichts mehr mit Porno zu tun.
Mhm. Ja, schwierig. Ich glaube, das können wir jetzt hier auch nicht beantworten. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine ganz schöne Übersicht bekommen, was es denn, also beziehungsweise vor allem einen Einblick darin bekommen, dass es ein sehr breites Feld ist und es sehr viele verschiedene Meinungen gibt und auch sehr wenige Lösungsansätze oder ja, die Frage ist, wie man das eben, also die Frage, wie man pornografische Filme zu einem besseren verändern kann, würde ich sagen, ist jetzt unbeantwortet. Bleibt unbeantwortet, können wir jetzt hier auch nicht beantworten.
Nein, kann ich auch nicht beantworten. Ja. Und ist sicherlich, muss vielleicht auch jede Generation wieder für sich allein ja. Neu herausfinden oder neu ja. entscheiden.
Ja, das stimmt. Und ja, ich würde jetzt vielleicht abschließend nochmal sagen, dass wir jetzt hier in der Folge nicht mit tatsächlichen PornodarstellerInnen gesprochen haben, dass die Perspektive jetzt hier nicht mit einbezogen wurde, das aber trotzdem wichtig ist, wenn man jetzt was dazu sagen möchte, dass man sich vielleicht auch darüber informiert, was auch die Leute, die tatsächlich in dieser Branche arbeiten, wie die das empfinden, dass man die nicht außen vor lässt und den Beruf nicht stereotypisiert, weil es gibt sehr viele Menschen, die in dem pornografischen Sektor arbeiten, die, also es ist ein ganz normaler Beruf wie jeder andere und ich würde dafür plädieren, dass wir uns von den Klischees dieses Berufs auch ein bisschen distanzieren. Das wollte ich jetzt noch abschließend sagen. Aber ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Gespräch. Ich konnte was lernen und ich hoffe, die HörerInnen jetzt auch. Und ja, vielen Dank.
Gern geschehen. Ich bedanke mich für die Einladung.
Gerne.
Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. 9b ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.